20 oder?
Ja.
Das war die Kutsche für dich. Ist richtig. Gut. Also ich lese vor aus dieser neuen evangelistischen Übertragung. Da steht als Überschrift, dürfen nicht Juden zur Gemeinde gehören. Allerdings nur die ersten 23 Verse. In Caesarea lebte damals ein römischer Offizier namens Cornelius. Er war Hauptmann der sogenannten italienischen Kohorte, ein frommer Mann, der mit seiner ganzen Hausgemeinschaft Gott verehrte. Er tat viel für notleidende Juden und betete regelmäßig. Eines Tages, es war in der Mitte des Nachmittags, hatte er eine Vision und sah deutlich, wie ein Engel Gottes zu ihm hereinkam und ihn hörbar ansprach: Cornelius! Erschrocken starrte er den Engel an: Was ist, Herr? Gott hat deine Gebete gehört und gesehen, wie viel Gutes du den Armen tust, sagte der Engel. Schick jetzt einige Männer nach Joppe und lass einen gewissen Simon, den man auch Petrus nennt, zu dir kommen. Er wohnt bei einem Gerber, der auch Simon heißt und dessen Haus direkt am Meer liegt. Gleich nachdem der Engel wieder gegangen war, rief er zwei seiner Hausdiener und einen gläubigen Soldaten aus seinem Gefolge. Er berichtete ihnen alles, was geschehen war, und schickte sie nach Joppe. Am nächsten Tag, um die Mittagszeit, die Männer näherten sich bereits der Stadt, stieg Petrus zum Beten auf die Dachterrasse. Kurz darauf bekam er Hunger und er wollte essen. Während ihm etwas zubereitet wurde, hatte er eine Vision. Er sah den Himmel offen und etwas wie ein großes, leinendes Tuch auf die Erde herabkommen. Es wurde an vier Zipfeln gehalten und in ihm befanden sich alle möglichen Arten von Vierfüßlern, Kriechtieren und Vögeln. Eine Stimme sagte: Los, Petrus, schlachte und iss. Auf keinen Fall, Herr, sagte Petrus. In meinem ganzen Leben habe ich noch niemals etwas Verbotenes oder Unreines gegessen. Doch die Stimme forderte ihn ein zweites Mal heraus: Was Gott für rein erklärt hat, halte du nicht für unrein. Das alles geschah dreimal, dann wurde das Tuch wieder in den Himmel hinaufgezogen. Während Petrus noch darüber rätselte, was die Vision wohl bedeuten sollte, standen die Männer, die Cornelius geschickt hatte, schon vor dem Tor. Sie hatten nach Simons Haus sich durchgefragt. Durch Rufen machten sie sich bemerkbar und sagten: Ist hier ein Simon zu Gast, der Petrus genannt wird? Petrus dachte immer noch über die Vision nach, als der Geist Gottes zu ihm sagte: Pass auf, da sind drei Männer, die dich suchen. Steh auf und geh nach unten. Du kannst ihnen ohne Bedenken folgen, denn ich habe sie geschickt. Petrus ging jetzt zu den Männern hinunter und sagte: Ich bin der, den ihr sucht. Was führt euch zu mir? Der Hauptmann Cornelius, sagten sie, ein gerechter, gottesfürchtiger und bei dem ganzen jüdischen Volk angesehener Mann, hat uns geschickt. Er ist von einem heiligen Engel angewiesen worden, dich in sein Haus holen zu lassen, um zu hören, was du zu sagen hast. Da ließ Petrus die Männer eintreten und sorgte für ein Quartier. So, ich hoffe, jetzt ist jemand da.
Ja.
Vor einer Stunde oder so bin ich losgefahren nach Hause, um ein Instrument zu holen. Und ich habe ein Foto gemacht. Ich habe es geschickt an euch. So, vielleicht habt ihr es gehört oder gesehen. Von einem Regenbogen, was gerade so draußen war. Karin, ich habe den gefunden. Wir haben darüber geredet. Genau. Also es ist schön, dass ein Licht einfach da ist für uns, ein Licht mit einer besonderen Bedeutung. In dieser Stelle schafft Gott ein Licht, ein neues Licht, ein nicht-jüdisches Licht. Das, was wir am Himmel sehen, ist nicht nur für ein Volk, ist für die ganze Welt. Wir werden nicht überschwemmt werden
von einer Sintflut. Und Gott schafft hier in der Apostelgeschichte neue Lichter, damit einfach das Evangelium immer heller und heller erstrahlt, immer weiter hinausstrahlt in die Welt, genau wie Jesus es vorhergesagt hat und will. Ein gewisser Mann aber in Caesarea mit Namen Cornelius. So fängt diese Stelle an. Das ist ein besonderer Ort. Caesarea ist bis heute ein Hafen am Mittelmeer, an der Küste zu Israel, wo es keinen Hafen gab. Es gab gar nichts. Damals gab es wirklich wenig punkto Häfen. Und Herodes, der Große, er wollte etwas schaffen. Und wie mit allem, was er selbst gemacht hat, wollte er auch für sich einen Namen machen. Also er hat es Caesarea genannt, damit er so ein bisschen so schmeicheln konnte, damit der Kaiser so etwas Schönes von ihm denkt. Es hat nicht wirklich gut funktioniert, aber er hat es versucht. Er hat auch den Tempelberg in Jerusalem erweitert. Also einige steht bis heute. Also manche ganz große Steine sind immer noch dort zu sehen. Es sind manche Steine, die wir heute gar nicht bewegen können. Wie sie es gemacht haben, ist sehr interessant. Also 600 Tonnen wiegt ein Stein. Das ist ein Wahnsinn. Er hat auch einen Berg in der Wüste südöstlich von Bethlehem einfach erschaffen. So, das heißt Herodes. Ja. So war er. Dieser Hauptmann, dieser Cornelius, war dort einfach zu Hause. Damit wir in diese Geschichte ein bisschen reinkommen, können wir uns vorstellen, vielleicht, wenn wir gut nachdenken und still werden, dass wir in einem Gottesdienst gerade sind, aber in einem Keller. Unterirdisch, es ist finster, es brennt nur eine Kerze vorne. Wir sind mitten in Donbass, in der Ukraine. Und es herrscht Krieg. Die Russen haben ihre Fremdherrschaft eingerichtet. Und es dauert. Du hast in den letzten... Sollen wir ausschalten oder was?
Das ist nicht schon, ja. Okay. Bevor noch was kaputt geht.
Einfach da hinten? Okay.
Nimm den dort.
Okay, ja, schon. So. Und du hast in den letzten Tagen Männer, Frauen und Kinder vor deinen Augen getötet gesehen. Brot ist knapp. Wie soll es weitergehen? Und in diesem Keller sitzt du als Ukrainerin oder Ukrainer. Du bist in einem kleinen Gottesdienst, vielleicht nur 10 oder 15 Menschen sind dabei. Und einer der Brüder betet ganz leise, weil das nicht entdeckt werden darf, was da passiert. Und dann wird sehr leise gesummt, aber nicht gesungen. Und dann von hinter dir hörst du schwere Stiefel schlagen den Kellerboden, Schritt für Schritt, und ein großer Mann geht dir links vorbei und setzt sich vorne hin. Es ist finster, es ist schwer zu sehen, aber langsam merkst du, das ist ein Russe mitten in unserem Gottesdienst. Mit Gewehr, ungefähr ein Oberst, kannst du sehen, einfach auf seinen Schultern. Und er setzt sich hin. Keiner bewegt sich. Und der Russe spricht ruhig: In dieser Stunde bin ich einer von euch. Wie fühlst du dich in der Versammlung? Wird alles gleich wie vor seinem Eintritt oder Auftritt? Bist du bereit, einen Fremden aus der Besatzungsmacht anzunehmen? Oder willst du ihm anschleichen mit deinem Dolch? Da ist eine Entscheidung zu treffen. Ein Hauptmann oder Centurio war verantwortlich für zwischen 80 und 100 Mann, hatte sich schon bewiesen. Und in unserer Schrift, wir begegnen verschiedene Hauptmänner, von Kapharnaum in Matthäus 8, vor dem Kreuz, unter dem Kreuz, bei der Kreuzigung, Matthäus 27. Dieser Cornelius taucht auf, dann in Jerusalem später in der Postgeschichte, dann wieder in Caesarea. Und dann gibt es auch einen Hauptmann, einen Centurio, der Paulus nach Rom begleitet. In Caesarea lebte damals ein römischer Offizier namens Cornelius. Er war Hauptmann der sogenannten italischen Kohorte. Ein frommer Mann, der mit seiner ganzen Hausgemeinschaft Gott verehrte. Er tat viel für notleidende Juden und betete regelmäßig. Postgeschichte 10, 1 und 2. Und in Vers 22 am Ende, seine Diener sagen etwas über ihn. Der Hauptmann Cornelius sagten sie, diese Diener, ein gerechter, gottesfürchtiger und bei der ganzen jüdischen Bevölkerung angesehener Mann, hat uns geschickt. Er ist von einem heiligen Engel angewiesen worden, dich in sein Haus, Petrus, holen zu lassen und zu hören, was du zu sagen hast. Ein Hauptmann war kein normaler Mann in Caesarea, sicher nicht in Israel. Bei der letzten Folie, also wir haben hier unseren ersten Punkt, wir wollen einfach seine Person untersuchen. So, die nächste. Wir haben hier eine Legion. In römischen Heer gab es mindestens 4. Es gab viel Bundesheer, also viel Heer, aber legionärmäßig gab es nur 4 oder 5, wahrscheinlich 4. Also wir reden von einer Zeit von 300, 400 Jahren. Also es hat sich immer wieder geändert. Aber eine Legion bestand aus 10 Kohorten. Und ein Kohort hatte 5 oder 6 Gruppen von 100 Mann. Und das heißt, dass es ungefähr 58 bis 60 Hauptmänner oder Centurion gegeben hat in jeder Legion. Und der oberste Hauptmann im ersten Kohort war der größte unter den Hauptmännern. Und der vielleicht hier so hinten links war, er war dann der kleinste sozusagen unter den Hauptmännern. Aber die waren die Rückensäule der Legion. Diese 60 Männer, die haben sich bewiesen, sie waren bereit, nicht anzugreifen, sie waren kein Angreifer, die normalen Soldaten, die Legionären haben das gemacht. Sie waren bereit, aber ihre Stellung zu halten, dort zu befehlen und dort zu sterben, wenn es sein muss. Sie waren standhaft, sie waren mutig, sie waren vertrauenswürdig. Sie haben einen sehr guten Charakter gehabt. Übrigens, als Jesus verraten wurde, hat ein bestimmter Jünger sein Schwert genommen, hat versucht,
jemanden zu töten.
Ja, hat nur das Ohr erwischt. Und Jesus sagte, du kannst dein Schwert wegtun. Nein.
Ich kann jederzeit 12 Legionen Engel holen. Rufen zu mir jederzeit.
Das ist mein 12.
Aber nicht Männer, Engel. Eine ganz andere Stufe. Wir begegnen auch auf diese, so manche Engel in diesem Text.
Der römische Historiker Polybius, er beschrieb die Hauptmänner so. Sie waren nicht so sehr wagemutige Draufgänger, als vielmehr natürliche Führer von ruhigem und besonnenem Geist. Nicht so sehr Männer, die Angriffe einleiten und die Schlacht eröffnen, sondern Männer, die ihre Stellung halten, wenn sie bedrängt werden und bereit sind, auf ihren Posten zu sterben. Wie die anderen Hauptmänner im Neuen Testament hatte Cornelius seinen Rang erreicht, indem er einfach als starker, verantwortungsvoller und zuverlässiger Mann erwiesen hatte. Ein Hauptmann, das war ein Mann in jeder Hinsicht. Aber er war nicht einfach ein Hauptmann, er war besonders, indem er Vers 2 fromm war. Er war kein Götzendiener in dem Sinn. Er war fromm. Ich habe diese Verse zusammengetan, damit wir seine Person aufsuchen können. Er war fromm, er war gottesfürchtig. Er ist nicht Jude geworden, aber ist so in diese Richtung gekommen. Nicht was bloß Lütz, aber er war gottesfürchtig. Ein Gottesfürchtiger, das ist ein Begriff für ein Mensch, der sehr nahe zum Judentum gekommen ist, aber hat sich nicht beschneiden lassen, ist nicht Teil des Bundes in der Hinsicht. Er war auch sehr großzügig mit seinem Geld, sehr freigebig. Er hat Almosen immer wieder gegeben. Er betete ständig zu Gott. So in der Elberfelder, das heißt ohne Unterlass. Er hat getan, was die meisten von uns mit dem Geist Gottes nicht tun. Er war wirklich, wirklich fokussiert. Seine Diener haben ihn als einen gerechten Mann auch erklärt. Und er hatte überall einen guten Ruf unter den Juden. Stell dir vor, unter den Juden. Sie wollten nichts mit den Römern zu tun haben. Die waren die Bösen, die waren die Russen da vorne. Aber Cornelius, er war bereit, etwas zu hören. Etwas von Gott. Und falls du dich einmal gefragt hast, was ist mit den Menschen, die das Evangelium nicht hören? Was tut Gott mit diesen Menschen? Hier sehen wir einen Mann, der hat das Licht, das er bekommen hatte, wahrgenommen. Er hatte kein Evangelium noch nicht gehört. Er hat zu wenig gehabt, um Gott wirklich zu kennen. Aber er hat das verwendet, was er hatte. Und Gott hat dann mehr dazugegeben. Das ist ein gutes Beispiel für das, was Gott tut. Wenn Menschen ihn suchen, dann schenkt er mehr Licht, damit sie genug Licht bekommen. Cornelius, er wurde dann besucht von einem Engel. Das ist in Vers 3. Eines Tages, es war um die Mitte des Nachmittags, es war 15 Uhr, die 9. Stunde, hatte eine Vision und sah deutlich, wie ein Engel Gottes zu ihm hereinkam und ihn hörbar ansprach: Cornelius! Und er hat keinen Engel gesehen, er hat eine Vision von einem Engel gesehen. So, es ist für mich wirklich rätselhaft. Ich möchte wissen, wie das funktioniert. Das ist auch bei Josef passiert, dass er erfahren hat von einem Engel, dass Maria schwanger wird und einen Sohn gebären soll. Ein Engel ist zu ihm nicht gekommen, sondern im Traum gekommen. Wie kann ein Engel in meine Träume, in meine Vision, in meinen Kopf hineinkommen? Ich weiß es nicht. Ist offensichtlich übernatürlich, in jeder Hinsicht. Aber die Engel schaffen das irgendwie. Gott hat diese Möglichkeit gegeben. Er sah buchstäblich ein Gesicht, hat etwas gesehen, hat eine geistliche Vision gesehen von einem Engel. Und wie reagierte dieser Centurio, dieser Hauptmann, der für 80 Soldaten und dann für die Sekretärin und für die Buchhalter und die Chirurgen und so, die waren auch immer bei mir dabei. Also es gab immer eine große Mannschaft, die nicht gekämpft hat, die waren auch dabei. Und jede Gruppe von 100 hatte wahrscheinlich auch diese kleinere Mannschaft, die waren die Administratoren. Und deswegen heißt es wahrscheinlich 100 Mann, weil es waren nicht 100 Kämpfer, aber wahrscheinlich so ungefähr 100 Mann waren involviert in jeder großen Gruppe. Wie hat er reagiert? Erst einer, der schon auf dem Schlachtfeld gestanden ist. Er war Soldat, er hat sich bewiesen und wurde dann drüber gesetzt. Er war nicht einer, der einfach ein Weicher, ein Warmduscher war. Er war zäh, er war furchtlos, er war gescheit, verantwortungsbewusst. Aber er sieht einen Engel in einer Vision. Was hat er gesehen? Was ist das Nächste? Da? Und wie sind die Engel? Furchterregend. Muss sagen. Alle drei. Das ist unglaublich.
Sie sind ja später gekommen. Ich war auch da.
Ja. Was mit dem Nächsten? Das mit Pfeil. Das ist ein bisschen los. Ja. Pass auf. Ja, also schönes Gemälde, aber auch nicht so, glaubt ein Hauptmann hätte gedacht, ich schaffe es. Ja. Oder hat er etwas wie das gesehen, so aus dem Fantasiebereich? Also ein Engel ist ein Krieger. Ein Engel ist nicht einfach ein kleines Cherub. Ja. Ein Bastel in der Schule. Ja. Nun, das ist wahrscheinlich auch ein bisschen zu viel oder ein bisschen zu, naja, irgendetwas. Aber er hat etwas gesehen, was für ihn als Hauptmann furchterregend war. Erschrocken starrt er den Engel an. Was ist das hier? Gott hat deine Gebete gehört und gesehen, wie viel Gutes du den Armen tust, sagte der Engel. Schick jetzt einige Männer nach Joppe und lass einen gewissen Simon, den man auch Petrus nennt, zu dir kommen. Er wohnt bei einem Gerber, der auch Simon heißt, und dessen Haus direkt am Meer liegt. Das definiert Simon, auch ein Simon, aber Gerber, direkt am Meer. Gleich nachdem der Engel wieder gegangen war, rief er zwei seiner Hausdiener und einen gläubigen Soldaten aus seinem Gefolge. Einen gläubigen Soldaten. Er berichtete ihnen alles, was geschehen war, und schickte sie nach Joppe. Er war so vertrauenswürdig. Diese Leute haben nicht gleich gedacht, er erzählt einfach nur die Geschichten.
Das ist ein Engel gesehen, ja.
Also, wenn ich das behaupten würde, glaube ich nicht, dass die meisten denken würden, okay, wir machen uns auf den Weg. Aber er als Hauptmann, er hatte auch viel mehr Geld als die anderen Soldaten, die unter ihm waren. Er hatte das Mittel dazu und es wird verstanden. Was sind unsere Vorstellungen von Engeln? Das kommt mir vor, ist einfach ein Unterpunkt. Über 200 Mal wird Gott im Alten Testament mit einem besonderen Namen genannt. Es ist nicht nur Yahweh, sondern Yahweh Zebaoth. Yahweh Zebaoth. Yahweh, ich bin, der ich bin. Das ist der Bundesname für Gott, 2. Mose 3. Und Zebaoth heißt Herr der Heerscharen. Yahweh, Herr der Heerscharen. Ich bin, der ich bin. General des Heeres. Gott hat eine Armee von Kriegern. In der Bibel werden alle Engel immer als männlich beschrieben. Zwei Arten haben Flügel, also Cherubim und Seraphinen. Die haben Flügel, die anderen, wir wissen es nicht, sie tauchen auch als Männer oder als verschiedene Menschen. Wo sehen wir die ersten Engel im 1. Mose? Eine interessante Begebenheit.
Paradies.
Bitte?
Paradies.
Ja, Paradies. Also gleich am Rand eigentlich. Adam und Eva, sie werden einfach rausgestoßen und Engel bewachen den Weg und ein Schwert bewegt sich in alle Richtungen. Und sie schauen, dass diese zwei nicht zurückkommen. Ist nicht besonders freundlich. Es kommt mir vor, die Wächter, wie etwas Militärisches. Ein Schwert ist dabei. Also, in Jesaja Kapitel 6, wir haben diese Seraphinen, die haben 6 Flügel. Und sie sind vor dem Thron Gottes und rundherum und sie rufen, heilig, heilig, heilig ist wer? Der Herr Zebaoth. Herr der Herrscharen. Sie rufen, Gott ist ein mächtiger Krieger. Das heißt, Gott ist nicht einfach unser Kumpel, der einfach mitgeht, wenn wir auf dem Weg sind. Er ist viel, viel mehr als nur ein Begleiter, obwohl er uns in seinem Geist auch gerne beisteht und begleitet. Er ist heilig, er ist groß. Er ist viel mehr, als was wir hätte verstehen können. Engel, noch irgendein, ja, etwas Ausgedachtes. Das Wort ist Malak in Hebräisch. Melech ist König, Malak ist Engel oder Angelos in Griechisch. Geisteswesen, die dienen Gott, sie sind Botschafter und sie gehören zum göttlichen Meer, zur Herr. Wir haben sie auch so in 1. Mose 3, das sind Cherubim. Es gab dann mehrere, wir wissen, dass bei ihm männlich plural ist. So, wir wissen, es ist nicht einfach ein Cherub, sondern mehrere Cherubim. Zwei Engel, es hat nur zwei Engel gebraucht, um zwei Städte zu zerstören. Zwei Engel. Jesus hätte 12 Legionen rufen können. Er war nicht besonders hilflos. Jesaja 6 haben wir schon besprochen, Matthäus 26, da haben wir das auch wieder. Jesus, er hätte alle Mittel des Universums gehabt. Er war auf dem Weg, den er selber sich selbst gegeben hat, vorhergesehen hat. Mit dem Vater und mit dem Geist. So, Cornelius, er bekommt eine Botschaft, und was macht er? Denkt er, ich lese es mal, wie könnte das gehen, ich muss es organisieren. Ein Hauptmann im Heer, in der Legion, hat etwas verstanden, hat verstanden, was Gehorsam ist. Was heißt Gehorsam? Warten? Ist das, was Gehorsam heißt? Nicht wirklich. Wenn man sagt, geh und du wartest, du gehorchst nicht. Gehorsam heißt sofort, vollständig, jetzt. Und das hat er gemacht. Er hat sie einfach geschickt. Am nächsten Tag, Vers 9, um die Mittagszeit, die Männer näherten sich bereits der Stadt, so sie sind schon unterwegs, stieg Petrus zum Beten auf die Dachterrasse. Und er ist aufs Dach gegangen. So Cornelius, sein Leben ist vom Gebet geprägt. Er ist bereit, von Gott zu hören. Und Petrus, er geht beten. Wahrscheinlich, was er jeden Tag gemacht hat. Kurz darauf bekam er Hunger und wollte essen. Das kommt mir bekannt vor. Ja. Während ihm etwas zubereitet wurde, hatte er eine Vision. Er sah den Himmel offen und etwas wie ein großes leinenes Tuch auf die Erde herabkommen. Es wurde an vier Zipfeln gehalten und in ihm befanden sich alle möglichen Arten von Vierfüßlern, Kriechtieren und Vögeln. Eine Stimme sagte, los, Petrus, schlachte und iss. Seine Reaktion, nicht wie ich der Hauptmann. Auf keinen Fall, Herr, sagte Petrus. In meinem ganzen Leben habe ich noch niemals etwas Verbotenes oder Unreines gegessen. Ob es gestimmt hat oder nicht, ich weiß es nicht, ob er so einen Bacon Burger hatte oder so, ich weiß es nicht. Aber er behauptet, dass er einfach das Richtige gemacht hat, so als Lebensstil. Doch die Stimme forderte ihn ein zweites Mal heraus. Was Gott für rein erklärt hat, halte du nicht für unrein. Das alles geschah dreimal. Dann wurde das Tuch wieder in den Himmel hinaufgezogen. So, was ist die Bedeutung von dem? Er musste sich überlegen, was das überhaupt heißen könnte. Was ist das? Aber wenn wir weiterschauen, ich möchte nicht zu viel von dem Text für nächste Woche angehen, aber in Vers 28 haben wir einen besonderen Vers. Er erklärt einfach, was es ist. Und er sprach zu ihnen, also nachdem er abgeholt wurde und so weiter, ihr wisst, dass es einem jüdischen Mann nicht erlaubt ist, mit einem Angehörigen eines anderen Volkes zu verkehren oder sich ihm zu nahen. Doch mir hat Gott gezeigt, dass ich Doch hat mir Gott gezeigt, dass ich keinen Menschen gemein oder unrein nennen soll. So was war die Botschaft. War die Botschaft einfach, du darfst jetzt alles essen, was du willst. Also er hat schon verstanden, dass die Botschaft nicht nur um das Essen gegangen ist. Es hat etwas mit den Menschen zu tun. Er sollte nicht mehr denken, dass er unrein ist, wenn er etwas mit einem Nichtjuden zu tun hat. Das ist die Botschaft. Es geht nicht einfach um Essen. Es geht auch um Menschen. In anderen Worten, Nichtjuden dürfen mitspielen. Das sollte uns erstens erfreuen, besonders für uns, die nicht Juden sind. Bist du nicht Jude? Ich glaube nicht, dass ich jüdisch bin. Mein Blut ist einfach rot. Ja, aber ich glaube nicht. Ich bin eher aus Norddeutschland, aber sind sechs Generationen. Aber ich weiß es nicht. Aber Adam und Eva, haben sie den Garten Eden selber bebaut? Erschaffen? Nein, Gott hat den Garten gemacht und sie wurden eingeladen. Sie waren Fremde und durften einfach das alles genießen. War Abraham jüdisch? Ein bisschen eine Fangfrage. Aber also dieser Begriff ist viel später gekommen. Er war irgendein Mann aus Ur. Gott hat ihn ausgesucht und hat gesagt, du bekommst den Bund. Einfach so. Was ist mit Ruth? Woher ist Ruth gekommen? Sie war, also die Schwiegermutter Naomi war in Bethlehem. Es gab Hungersnot. Sie ist so um das Tote Meer herumgegangen, so rüber auf der anderen Seite nach Moab. Und dort haben die Jungs dann diese Frauen gefunden, die Jungs sind dann gestorben und Naomi, ihr Mann, ist auch gestorben, so sie ist zurückgekommen mit der Schwiegertochter, Ruth. Und Ruth durfte, was ist das, die Uroma von David werden. Also, Gott hat seinen Nichtjuden genommen, damit der Messias später zur Welt kommt. Was ist mit Rahab? Prostituierte in Kanaan. Zwei Schläge. Aber sie wurde gesegnet. Was ist mit Levi? Oder Matthäus? Er war Zöllner. Was ist er? Er war wirklich ein Niemand für die Juden. Er war jüdisch. Aber er durfte zum engen Freund von Jesus werden. Was ist mit der Frau im Brunnen in Samaria? Johannes 4. Sie wurde besonders gesucht von Jesus. Was ist mit den Samaritern in Apostelgeschichte 8? Die mussten dann besucht werden von den Aposteln. Haben wir vor einigen Wochen angeschaut gemeinsam. Wir haben den Kämmerer aus Äthiopien gefunden. Auch kein Jude. Was mit dem Saulus? Haben wir von Raimund diesen Text erklärt bekommen? Er war Jude, aber nicht besonders freundlich Jesus gegenüber. Jesus hat ihn einfach geholt. Die Fremden sind auch angenommen worden und werden angenommen. Das ist eine tolle Botschaft für uns, weil wir nicht Juden sind. Gebet hat eine besondere Schlüsselrolle gespielt. Lesen wir weiter. Vers 17. Während Petrus noch darüber rätselte, was die Vision wohl bedeuten sollte, Petrus hat nachgedacht. Er war nicht einer, der einfach alles irgendwie gehen ließ. Er war konzentriert. Und da standen diese Männer, die Cornelius geschickt hatte, schon vor dem Tor. Sie hatten sich nach Simons Haus durchgefragt. Also sie waren auf der Suche. Durch Rufen machten sie sich bemerkbar und fragten, ist hier ein Simon zu Gast, der Petrus genannt wird? Petrus dachte immer noch über die Vision nach, als der Geist Gottes zu ihm sagte, pass auf. Schöne Übersetzung. Das sind drei Männer, nicht zwei und nicht vier. So, das ist ein bisschen Prophetie. Vielleicht Männer. Er weiß nicht, wer vor der Tür steht. Das sind drei Männer, nicht zwei Männer und eine Frau. Drei Männer, die dich suchen. Steh auf und geh nach unten. Du kannst ihnen ohne Bedenken folgen, denn ich habe sie geschickt. Petrus ging jetzt zu den Männern hinunter und sagte, ich bin der, den ihr sucht. Was führt euch zu mir? Dann Vers 22, sie wiederholen, wie Cornelius ist, wer hier mit Cornelius ist, von diesem Hauptmann, das ist ihr Chef, ein gerechter, gottesfürchtiger und bei der ganzen jüdischen Bevölkerung angesehener Mann, er hat uns geschickt. Was, ein Hauptmann? Aus Italien? Er redet wahrscheinlich Latein und nicht Griechisch oder Aramäisch oder so. Er ist von einem heiligen Engel angewiesen worden, dich in sein Haus holen zu lassen und zu hören, was du zu sagen hast. Und Petrus, er hat auch etwas gelernt. Da ließ Petrus die Männer eintreten und sorgte für ein Quartier. Gastfreundschaft. Ganz wichtig. Er hat diese Nichtjuden in sein Haus so reinkommen dürfen, reinkommen lassen. Am nächsten Morgen machte er sich mit ihnen auf den Weg. Einige Brüder aus Joppe begleiteten sie. Wir sehen in diesem ersten Teil, in diesem Kapitel, wie Gott am Wirken ist. Und ich glaube, dass wir einige Cornelius-artige Menschen selber kennen. Menschen, die Gottes Licht bekommen haben, nicht genug, um sich zu bekehren, nicht genug, um ein neues Leben von Gott zu bekommen zu haben, aber sie verwenden, sie nützen, sie nehmen wahr, was sie schon haben. Sie sind religiöse Menschen, aber kennen Jesus persönlich noch nicht. Aus dieser Begebenheit, wir können ruhig weiter mit ihnen gehen, weiter mit ihnen arbeiten. Warum? Wir wissen nicht alles, was Gott im Hintergrund macht. Er ist so oft unterwegs, so oft am Wirken, und wir sehen es überhaupt nicht. Wir denken, alles ist ein Muslim. Der ist ja so evangelisch, ja, so, weiß es nicht. Ja. Der ist so evangelikal, aber ja, aus Kärnten. Also, was ist das denn? Können wir nicht einfach Gott vertrauen und zu ihnen gehen und helfen, dass mehr Licht kommt? Wir brauchen diese Vision von diesem Kuchen mit den Tieren. Nicht einfach, damit wir sagen können, ich darf essen, was ich will. So fleischlich. Das ist lustig, fleischlich. Ja. Wir brauchen diese Geschichte, damit wir wissen, Gott möchte alle zu sich ziehen. Er möchte das unbedingt. Ich möchte hier zum Schluss zu Epheser 2 kommen. Paulus, er wird das auch weiter erklären. Er wird Apostel zu den Nichtjuden genannt. Apostel, Epheser 2, Vers 13. Ich habe die Schlachter vor mir. Jetzt aber in Christus Jesus seid ihr, Epheser, nicht Juden, die ihr einst fern wart, wie Cornelius, nahegebracht worden durch das Blut des Christus. Denn er ist unser Friede, der aus beiden eins gemacht und die Scheidewand des Zaunes abgebrochen hat, indem er in seinem Fleisch die Feindschaft, das Gesetz der Gebote in Satzungen hinweggelegt hat. Und die zwei in sich selbst zu einem neuen Menschen zu schaffen und Frieden zu stiften. Und um die beiden in einem Leib mit Gott zu versöhnen, durch das Kreuz, nachdem er durch dasselbe die Feindschaft getötet hatte. Und er kam und verkündigte Frieden euch, den Fernen und den Nahen. Denn durch ihn haben wir beide den Zutritt zu dem Vater in einem Geist. Vater im Himmel, wir hätten das nie ausdenken können, dass wir den Christus gebraucht hätten. Und die Juden hätten nie gedacht, dass Nicht-Juden zu einem Leib des Messias auch dazugehören soll. Aber Herr, du bist immer vor für die Überraschungen. Du hast deinen Weg schon geplant. Und Herr, du hast uns zu dir gerufen. Keiner kann zum Vater kommen, es sei denn, der Vater ihn zieht, schleppt. Ja, du hast in diesem Cornelius gearbeitet und auch an uns. Ja, wie viel Freude es geben muss in uns. Wie viel Dankbarkeit, dass wir Frieden mit dir haben. Nicht, weil wir gesucht haben, sondern weil du uns gesucht hast. Herr, ich bitte, dass wir von dir eine neue Dankbarkeit, eine neue Freude, eine neue Zufriedenheit, eine neue Zuversicht bekommen. Weil wir wissen, dass du für uns bist. Und Herr, ich bitte, dass du uns zu einem großen Licht machst. Dass wir hell hinausstrahlen. Damit andere mehr Licht bekommen. Herr, wir dürfen das Ergebnis dir überlassen. Das ist deine Sache. Aber Herr, wir dürfen einfach leuchten. Und Herr, ich bitte, dass wir eine große, tiefe Last dafür bekommen. Dass das in uns geschieht. Herr, hilf uns nicht zufrieden zu sein, indem wir einfach unsere Koffer einpacken und warten auf den Himmel. Was ist das für ein Blödsinn? Du möchtest, dass wir leuchten, dass wir hinausgehen. Und Herr, ich bitte, dass wenn wir das am Samstag machen, mitten in einem Gartencenter, dass Herr, wir wirklich leuchten können. Und dass wir leuchten Leute finden, die schon das Licht suchen. Herr, bitte es geschehen. Herr, bitte auch diese Gemeinde bauen. Wir bitten dich im Namen Jesu. Amen.